Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute an Karfreitag hier in unserer Kirche. Schön, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Ich freue mich, dass der Kirchenchor da ist und den Gottesdienst mitgestaltet. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auch, dass Johannes Schmidtke ansonsten musiziert. Nicht nur mit dem Chor, sondern auch an der Orgel und am Klavier. Auch dafür vielen Dank. Wir feiern heute Abendmahl und wir feiern es heute mit Wein. Ostern feiern wir dann mit Saft, sowohl in der Osternacht als auch im Hauptgottesdienst um 9.30 Uhr. Heute Wein. Der Predigttext heute steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Nur ein Vers, Vers 21. Wer es mitlesen möchte, findet das in den ausliegenden Bibeln im Neuen Testament auf Seite 216. Das Leitwort zum Karfreitag steht im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn man das ganze Evangelium in einem Satz zusammenfassen will, dann ist er zumindest eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Lassen Sie uns gemeinsam unser erstes Lied singen, heute nur Lieder aus dem Gesangbuch für Sie. Wir fangen an mit der Nummer 88, Jesus, deine Passion, 88, 1 bis 3. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Im Hebräerbrief steht in Kapitel 10, Christus hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Kommt, lasst uns anbeten. Durch dein Kreuz und dein Leiden, durch deine heilige Auferstehung erlöse uns, Herr.
Wir wollen unsere Schuld vor Gott bekennen. Herr Jesus, du hast dich dem Zorn und dem Gericht des Vaters ausgesetzt. Du hast die Strafe getragen und mit deinem Leben bezahlt. Jesus, das hast du für uns getan, an unserer Stelle. Aber wir versuchen so oft, uns selbst zu rechtfertigen, selbst wieder gut zu machen, was wir verbockt haben. Wir sind ja so eingebildet und so stolz auf uns. Doch so machen wir dein erlösendes Werk klein, laden ständig neue Schuld auf uns. Wir bitten dich, vergib uns unsere Schuld. Reinige uns von aller Selbstgerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Schaffe in uns, Gott, ein neues Herz und gib einen neuen, gewissen Geist in uns. Herr, erbarme dich über uns. Wir hören den Gnadenzuspruch. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Lob singet dem Herrn, erhebt seinen heiligen Namen.
Dafür danken wir dir, Herr, dass du einen gesandt hast, der die Strafe trug, die uns blühte, der unser Urteil auf sich nahm, der an unserer Stelle in den Tod ging, damit wir das Leben haben können. Dafür danken wir dir, dass so dein Plan ans Ziel kommt. Dein Plan mit uns Menschen und mit dieser Welt. Lieber Vater, ich bitte dich, öffne uns dafür doch die Augen und die Herzen, dass wir das begreifen und vor allem ergreifen, was du uns schenkst. Lass dazu auch diesen Gottesdienst heute dienen. Sprich du zu uns, rühr du uns an durch dein gutes Wort. Segne uns. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Schriftlesung heute steht im Lukas-Evangelium Kapitel 23 ab Vers 33. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, das ist von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Lasst uns auf Gottes Wort antworten mit dem gemeinsamen Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Der Predigttext heute, 2. Korinther 5, Vers 21, nur dieser eine Satz, Sie können ihn hier auch lesen. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Schuldlos schuldig, haben wir gerade gehört vom Kirchenchor. Schuldlos schuldig. Ja, was denn nun? Entweder oder. Entweder schuldlos oder schuldig. Schuldlos schuldig, das ist wie wenn kleine Kinder erklären, sie hätten gerne Schokolade ohne mit Nuss. Oder Kuchen mit ohne Rosinen. Da kann man sich dann raussuchen, was gemeint ist. Und doch, hier stimmt's. Schuldlos schuldig hängt Jesus zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Welt. Ich will versuchen, das zu erklären. Zuerst schuldlos. Es gibt im Alten Testament einen wichtigen Rechtsgrundsatz, der natürlich auch in Israel zur Zeit von Jesus gilt. Der besagt, dass ein Angeklagter nur aufgrund von zwei oder drei übereinstimmenden Zeugenaussagen für schuldig befunden werden darf. Deshalb wurde ja beim Verhör von Jesus vor dem Hohen Rat, also vor der Kirchenleitung, der Versuch gemacht, durch mehrere gekaufte Zeugen zu einem Schuldspruch zu kommen. Das ging allerdings gründlich schief. Die Evangelisten berichten ganz lapidar, ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Umgekehrt allerdings finden sich genügend Zeugen, die bestätigen, Jesus ist schuldlos. Ich will Ihnen ein paar nennen. Der erste Zeuge ist ein zum Tode verurteilter Verbrecher. Neben Jesus hingen ja noch zwei, die ebenfalls gekreuzigt wurden. Einer davon, Sie haben es vorhin gehört, hatte für Jesus nur Hohn und Spott übrig. Das ist schrecklich, wenn Menschen selbst im Sterben noch den Christus Gottes verspotten. Aber der andere widerspricht ihm sofort und er sagte, wir hängen doch völlig zurecht hier, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Also dieser Mann, der da neben Jesus hängt, der mit ihm stirbt, der sich ja auch noch an ihn wendet und dem Jesus in der Todesstunde noch das Paradies verspricht, der sagt klipp und klar, Jesus ist unschuldig. Er hat nichts Unrechtes getan, schuldlos. Vielleicht genügt euch ja dieser Zeuge nicht, ein überführter Verbrecher, wer glaubt dem schon? Na gut, dann will ich einen zweiten Zeugen nennen. Das ist der, der das Todesurteil vollstreckte. Der Hauptmann der römischen Soldaten, der das Hinrichtungskommando befehligte, der hatte sicher schon viele Hinrichtungen erlebt. Und ich kann es mir überhaupt nicht anders vorstellen, als dass er darüber hart und abgestumpft geworden ist. Anders lässt sich doch so ein Job überhaupt nicht aushalten, wenn man nicht ein ausgemachter Sadist ist. Aber an dieser einen Hinrichtung muss etwas ganz Besonderes gewesen sein, was auch diesen abgebrühten Mann beeindruckt hat. Nach dem Bericht des Lukas-Evangeliums sah er Jesus sterben und sagte dann, wahrlich, dieser ist ein Gerechter gewesen. In manchen Luther-Übersetzungen heißt es auch noch ein frommer Mensch gewesen oder ebenso, meistens völlig korrekt, ein Gerechter. Ein Gerechter, das ist einer, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Der Hauptmann sagt also, der, der da eben starb, der war schuldlos. Ich habe keine Ahnung, woher der Hauptmann das jetzt wusste, was ihn da so beeindruckt hat. Vielleicht hat es ihm ja der Geist Gottes eingegeben. Der wirkt nämlich auch an Menschen und durch Menschen, die den lebendigen Gott überhaupt nicht kennen. Aber egal wie, auf jeden Fall war ihm das klar geworden und er spricht es aus, dieser ist ein Gerechter gewesen, schuldlos. Vielleicht genügt euch aber auch der Hauptmann, der Henker, als Zeuge nicht. Dann rufe ich jetzt einen Dritten in den Zeugenstand, der von Amts wegen unparteiisch sein müsste. Das ist Pontius Pilatus, der Richter. Ich habe schon gesagt, unparteiisch sein müsste. Dieser Mann macht nicht gerade den Eindruck, als wäre er moralisch eine besonders feste Persönlichkeit, als wäre er ein völlig unbestechlicher Richter. Ich glaube, wenn der irgendwo ein Haar in der Suppe finden wollte, wenn der einem irgendetwas nachweisen wollte, wenn der irgendeinen Grund für eine Verurteilung suchte, dann fand er schon was, was sich entsprechend hindrehen ließ. Nicht allerdings bei Jesus. Mehrfach erklärt dieser Richter während des Prozesses laut und deutlich und in aller Klarheit: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Der Richter also ist fest davon überzeugt, der Angeklagte ist unschuldig, schuldlos. Der Evangelist Lukas betont auch noch, dass er das dreimal gesagt habe. Dreimal die gleiche Aussage. Der Richter ist also unser dritter Zeuge und bei ihm findet sich ein dreifaches Zeugnis. Und er hat seine Aussage dann ja noch mit seinem berühmten Händewaschen bekräftigt. Er hat seine Hände in Unschuld gewaschen. Und klar gemacht, dieser Jesus von Nazareth ist schuldlos. Drei Zeugen also, die übereinstimmen. Gut, drei merkwürdige Zeugen vielleicht, aber drei Zeugen. Der Richter, der Henker und der Verbrecher sind sich einig. Jesus ist schuldlos. Übrigens sind diese drei nicht die einzigen. Pilatus beispielsweise bekommt während des Prozesses eine Nachricht von seiner Frau Gemahlin: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Frau Pilatus hat in Träumen die Unschuld von Jesus ganz klar erkannt. Schuldlos. Oder der nächste ist Judas, der Verräter. Als der zur Besinnung kommt, jammert er: Ich habe unschuldiges Blut vergossen. Schuldlos. Und der Apostel Paulus nennt dann Jesus den, der von keiner Sünde wusste. Schuldlos. Und der Verfasser des Hebräerbriefs, um noch einen zu nennen, sagt über Jesus: Er war versucht, genau wie wir, aber er war ohne Sünde. Schuldlos. Schuldlos. Das lässt sich, glaube ich, in der gesamten Weltgeschichte so nur über Jesus sagen. Nur er ist ohne Schuld, ohne Sünde. Sein Wille ist Zeit seines Lebens im Einklang gewesen mit dem Willen des himmlischen Vaters. Einmal nur, und das ist eine dieser Versuchungen, auf die der Hebräerbrief anspielt, einmal hätte der Mensch Jesus gerne etwas anderes gewollt. Am Abend vor der Verhaftung. Aber auch da sagt er letztlich: Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und weil er wie kein anderer mit dem Willen Gottes im Einklang stand, weil er wie kein anderer diesen Willen erfüllt hat, darum ist er wie kein anderer schuldlos. Das war das Erste. Jetzt aber zum Zweiten: Jesus ist schuldig. Pilatus hält Jesus erklärtermaßen für unschuldig, aber sein Urteil heißt trotzdem schuldig. Der Schuldlose wird schuldig gesprochen. Also nebenbei ist der Tod von Jesus ein ganz klarer Justizmord. Das Urteil über einen erwiesenermaßen Schuldlosen lautet schuldig. Der Richter gibt dem Druck der Masse nach, die lauthals den Tod von Jesus fordert: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und der Hohe Rat droht ihm noch: Wenn du den laufen lässt, sagen wir es dem Kaiser, dass du ihm nicht treu bist. Da ist Pilatus allerdings auch Werkzeug Gottes. Er trägt nämlich unwissend dazu bei, dass Gottes Plan zu unserem Heil erfüllt wird, dass Gott im Leid ans Ziel kommt. Denn Jesus wird ja eben nicht wegen seiner eigenen Schuld hingerichtet, er hat ja keine, sondern wegen unserer Schuld. Das ist meine Schuld und Sünde, die da vor Gericht steht und die schließlich ans Kreuz genagelt wird. Das ist eure Schuld und Sünde, die da am Kreuz hingerichtet wird. Und der einzig Schuldlose hört das Urteil schuldig. Nur der schuldlose Jesus kann das auf sich nehmen. Jeder andere müsste sich ja wegen seiner eigenen Schuld verantworten. Jesus hat keine eigene Schuld. Deshalb bietet er an, stellvertretend unsere Schuld zu tragen. Ich, Martin Hecker, ich habe gegen Gottes Gebote verstoßen, immer und immer wieder. Und Jesus sagt zu mir, ich nehme deine Schuld auf mich. Ihr, Sie, die Sie heute hier sind, haben nicht nach Gottes Willen gelebt, zumindest nicht immer. Ich kann das jetzt nur so allgemein sagen, aber Sie können das sicher für sich konkret fühlen. Und Jesus sagt zu Ihnen, zu euch, ich will eure Schuld tragen. Für all unsere Sünde und Schuld lautet das Urteil schuldig. Zu hören bekommt dieses Urteil allerdings Jesus. Jedes unterlassene Gebet, Schuld. Jede Lieblosigkeit, Schuld. Jedes böswillige Gerücht, das ich weiterschwätze, Schuld. Jeder Ehebruch, Schuld. Jede kleine und große Lüge, Schuld. Und zwar meine Schuld, ihre Schuld, deine Schuld. Aber Jesus kommt und sagt, hey, ich nehme diese Schuld auf mich. Und er wird schuldig gesprochen. Und das Urteil über sie, dich und mich lautet dann, du bist frei, schuldlos, nicht schuldig. Gott erlaubt seinem Sohn, all unsere Schuld auf sich zu nehmen. So sehr wird unsere Schuld auf Jesus gelegt, dass er, der Schuldlose, nicht nur zum Sünder wird, sondern, wenn Sie in den Text genau hineinschauen, zur Sünde, so schreibt es Paulus. Jesus wird geradezu mit unserer Sünde identifiziert. Martin Luther war immer für drastische Worte gut. Der hat mal gesagt bzw. geschrieben, Jesus, du bist der größte Mörder, Dieb, Ehebrecher, Gotteslästerer, Heiligtumsschänder, Schurke. Und einen größeren wird es nie geben. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht. Stellen Sie sich mal vor, jede Schuld wäre so ein kleines Stückchen Altmetall. Und jetzt kommt einer, so ein großer Alteisenhändler, und nimmt alles Altmetall, das heißt alle Schuld, die ganze Sünde aller Menschen aller Zeiten, nimmt das alles, schmilzt das ein und gestaltet aus der flüssigen Masse ein Kunstwerk. Wie müsste dieses Kunstwerk aussehen? Ganz schlicht. Es ist das Kreuz, an dem Jesus hängt. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht. Schuldlos, schuldig. Ein dritter Gedanke betrifft den fröhlichen Tausch zwischen Schuld und Unschuld. Warum das alles? Gott ist ja kein Sadist, der seinem Sohn Schmerzen zufügen will. Und Jesus ist kein Masochist, der unbedingt Schmerzen erleiden will. Warum also macht er das? Ich habe Paulus eben unvollständig zitiert. Ich habe nämlich zwei ganz wichtige Worte weggelassen. Für uns. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Der Gott der Bibel ist einer, der uns, sie, euch, mich ungeheuer liebt. Und er wusste, dass wir mit unserer Schuld nicht mehr mit ihm zusammenkommen können. Gott ist so heilig, so herrlich, so rein, dass Schuld und Sünde in seiner Gegenwart einfach nicht sein können. Aber zugleich sehnt er sich nach uns. Gott hat eine riesige Sehnsucht nach ihnen. Und deswegen wählt er diesen Weg, uns die Schuld wegzunehmen. Und Jesus liebt uns über alles. Aber er weiß, dass wir das ewige Leben nur haben können, wenn er die Schuld von uns nimmt. Also aus Liebe zu uns nimmt er diese Schuld auf sich. Aus Liebe zu uns ist das alles geschehen, für uns. Zwei ganz wichtige Worte. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und dann fährt Paulus fort, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Nochmal, wenn Sie auf Jesus schauen, dann können Sie sagen, schuldlos schuldig. Wenn Sie aber auf sich selbst schauen, wenn Sie in den Spiegel gucken, dann ist es genau umgekehrt. Schuldig, schuldlos. Wir sind schuldig vor dem lebendigen Gott und vor Menschen. Ich muss das jetzt nicht mehr erläutern, ich habe schon ein bisschen was aufgezählt. Wenn wir mal vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen und unser Leben offenbart wird, dann wird der Richter nicht sagen, ich finde keine Schuld. Da kommt alles ans Licht, was war in unserem Leben, und das kann nur bedeuten, schuldig. Aber dann ist Jesus da und er sagt, hey, ich habe diese Schuld doch schon lange bezahlt, die ist längst erledigt, dafür hing ich am Kreuz. Und dann heißt das Urteil für Sie, für euch, für mich, nicht schuldig. Schuldlos, weil wir durch Jesus unsere Schuld losgeworden sind. Schuldig, schuldlos. Auch in der zweiten Satzhälfte gibt es zwei ganz wichtige Worte, nämlich in ihm. Schuldig, schuldlos können Sie nur in ihm sein, in Jesus Christus. Sie brauchen diesen Heiland, wenn Sie schuldlos sein wollen. Und Sie können diesen Heiland haben. Dazu gehört, dass Sie erstens Ihre Schuld vor Gott eingestehen. Vielleicht tun Sie das auch besser in Gegenwart eines Menschen, irgendeines Christenmenschen, dem Sie vertrauen. Und dann übergeben Sie zweitens all Ihre Schuld diesem Jesus und bitten Sie ihn, dass er die Herrschaft in Ihrem Leben übernimmt, dass er sie erfüllt und zu neuen Menschen macht, zu einem geliebten Kind Gottes, dem um Jesu Willen alle Schuld vergeben ist. Danach mag dann vielleicht noch der Gang zu den Menschen kommen, an denen Sie schuldig geworden sind. Und möglicherweise auch das Problem, dass Sie sich selbst nicht verzeihen können. Da ist vielleicht noch viel Arbeit nötig, aber zuerst gilt, vor Gott sind Sie bereits schuldlos. Also Schuld und Unschuld tauschen hier sozusagen die Plätze. Der Schuldlose tritt für uns ein und wird schuldig an unserer Stelle. Und wir Schuldigen werden durch ihn und in ihm für unschuldig erachtet. An seiner Stelle. Er an unserer Stelle, wir an seiner Stelle. Luther hat das den fröhlichen Tausch und Wechsel genannt. Den fröhlichen Tausch und Wechsel in der christlichen Gemeinde. Jesus lädt Sie heute ganz herzlich ein, diesen Tauschhandel zu akzeptieren und ihm, Jesus, ihr Leben anzuvertrauen. Er bittet euch, das anzunehmen, dass er für euch gestorben ist. Er, der Schuldlose, hing für dich und mich am Kreuz. Schuldlos, schuldig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Die Nummer 81 ist unser nächstes Lied. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch hart Urteil dir gesprochen? 81, wir singen die Strophen 1 bis 5.
Thank you.
für uns. Diese zwei wichtigen, wirklich wichtigen Worte werden uns auch im Abendmahl nochmal zugesagt und da ganz persönlich. Christi Blut für dich, Christi Leib für dich. Ich lade Sie ein, wenn möglich, aufzustehen und mit mir zu beten. Wahrhaft würdig und recht, gut und heilsam ist es, dass wir dir, heiliger, ewiger, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, alle Zeit und überall Dank sagen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er, der Schuldlose, hat unsere Schuld ans Kreuz getragen, damit wir, die Schuldigen, unsere Schuld los sein können. Dafür danken wir dir und wir loben dich mit allen Heiligen und allen Engeln und Erzengeln, mit allen, die vor deinem Thron stehen und dich anbeten, vereinen auch wir unsere Stimmen und singen zu deiner Ehre. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab's ihnen und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Genauso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament, der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung eurer Sünde. Das tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und nun kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich unser Herr ist. Wir beginnen auf dieser Seite hinter dem Kirchenchor. Ich lade Sie herzlich ein, machen dann weiter mit denen, die auf der Empore sind. Und auf dieser Seite weiter. Der Kirchenchor wird mit der letzten Gruppe gehen, weil er gleich danach wieder singen darf. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Lasst uns Fürbitte halten. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Danke, lieber Herr, dass wir Gäste sein durften an deinem Tisch. Herr Jesus, alles, was gegen uns spricht, hast du auf dich bezogen und bist dafür gerade gestanden. Herr, so bitten wir dich für alle, die sich mit der Schuld in ihrem Leben herumquälen, für alle, die nach Erlösung suchen, nach Frieden, nach einem Sinn in ihrem Leben, begegne ihnen doch und lass sie deine Vergebung erfahren. Herr Jesus, nur wenn sie das Wort vom Kreuz verkündigt, kann deine Kirche wirken und Frucht bringen. Wenn sie dieses Wort verschweigt, wird sie harmlos, wie das Salz, das nicht mehr salzt. Wir bitten dich für deine Kirche, stelle die Botschaft von deinem Kreuz klar in ihr Zentrum. Segne alle Predigerinnen und Prediger, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verkündigung, in der Seelsorge, in der Diakonie. Sei als der lebendige Herr bei ihnen und wirke durch sie. Herr Jesus, das Kreuz ist in Mode in unserer Welt, aber leider nur als Schmuckstück. Es ist außer der Mode gekommen, wenn es uns an unsere Schuld erinnert. Herr, wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen in dieser Welt, in Politik und Wirtschaft und Kultur und Unterhaltung. Hilf ihnen doch, ihre eigene Schuld zu sehen, ernst zu nehmen, ihre Abhängigkeit von dir zu erkennen, deine Nähe zu suchen und sie in dir, dem Gekreuzigten, zu finden. Herr Jesus, vor deinem Kreuz wollen wir stille werden und dich anbeten. So höre doch, was jeder und jede dir in der Stille zu sagen hat. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Drei Strophen singen wir noch aus dem Lied O Haupt voll Blut und Wunden, die Strophen 8 bis 10, Nummer 85 im Gesangbuch.
Thank you.
danke ganz pauschal für alle Beteiligung an der Vorbereitung und Durchführung des Gottesdienstes, auch an der Nacharbeit, die noch kommen wird. Danke für die Kollekte des Gottesdienstes von gestern, Gründonnerstag. Für die eigene Gemeinde waren es 45,70 Euro, für die Orgel 30 Euro. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist bestimmt für den Arbeitskreis im Dialog für die christlich-jüdische Verständigung in Hessen und Nassau. Dafür die heutige Kollekte. Noch ein paar Termine zur Erinnerung. Herzliche Einladung zur liturgischen Feier, zur Sterbestunde, heute Nachmittag ab 14.30 Uhr hier. Während dieser Feier wird dann die Sterbeglocke noch einmal läuten. Danach wird das Geläut schweigen, auch der Uhrschlag wird abgestellt. Die Kerzen hier werden verlöscht. Und das bleibt so, bis dann an Ostermorgen wieder eine Kerze reingetragen wird und dann die Glocken mit vollem Geläut aller Welt verkünden, dass Jesus auferstanden ist. Das wird ab 5.30 Uhr am Ostersonntag hier dann sein. Herzliche Einladung dann zur Osternachtsfeier. Wir beginnen um 5:30 Uhr. Die Zeitumstellung war ja schon letztes Wochenende. Dieses Jahr ist es nicht ganz so wild. Hier in der dunklen Kirche, in die dann das Licht hereingebracht wird, 5.30 Uhr Ostersonntag. Im Anschluss sind Sie eingeladen zum gemeinsamen Osterfrühstück im Gemeindehaus. Um 8.30 Uhr ist dann die Auferstehungsfeier auf dem Friedhof. Um 9.30 Uhr hier der Festgottesdienst wieder mit Abendmahl und wieder mit Kirchenchor. Ostermontag feiern wir um 9.30 Uhr hier einen Familiengottesdienst mit den Königskindern. Wenn Sie Familien mit kleinen Kindern in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft haben, sagen Sie es weiter, laden Sie die ein. 9.30 Uhr Ostermontag, Familiengottesdienst mit den Kinderchören. Und um 11 Uhr an Ostermontag ist dann noch ein Abendmahlsgottesdienst in Fürstengrund. Damit will ich es mal genug sein lassen. Herzliche Einladung im Anschluss noch zum Kirchcafé. Kaffee, Tee, was zu knabbern und vor allem Menschen zum Gespräch. Sie finden da und am Ausgang auch die Predigt zum Nachlesen oder, ich weiß noch nicht wann, irgendwann im Laufe des Tages, die Aufnahme des Gottesdienstes auf der Homepage badkönig-leb.de. Auch die Predigt nochmal zum Runterladen, nachhören, nachlesen, wie Sie es wollen, weitergeben, keine Ahnung. Das war der Werbeblock und jetzt kommt ganz was Wichtiges, nämlich der Segen, den ich Ihnen noch zusprechen darf. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen.